zwischen Hamburg und Haiti.
Für den einen ist es das heimische Bett, für den anderen eine Insel in der Südsee. Um Sehnsuchtsorte geht es heute im Magazin zwischen Hamburg und Haiti. Wir reisen dafür nach Amerika, einstmals das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In der Stadt Boulder im US-Bundesstaat Colorado leben angeblich die glücklichsten Amerikaner. Außerdem berichten wir über den größten Bio-Bauernhof Deutschlands, das Ökodorf Brodowin in Brandenburg. Und wir besuchen die kanarische Insel La Palma mit ihren Naturhöhlen, in denen Aussteiger und Hippies leben. Im Studio begrüßt sie Claudia Sache. Entspannt, lässig, liberal. Die 100.000 Einwohnerstadt Boulder im US-Bundesstaat Colorado steht bei Studien zur Lebensqualität fast immer an der Spitze. Am frei verkäuflichen Cannabis allein liegt das sicher nicht. Vielmehr hat die grüne Stadt im Schatten der Rocky Mountains offenbar das gewisse Etwas und ist Sehnsuchtsziel nicht nur für Outdoor-Fans, sondern auch für Hipster, Hippies und Esoteriker. Was genau macht die Stadt zu einer Art Paradies auf Erden? Mark Hoffmann hat Boulder besucht.
Ein junger Vater mit Bart und Lederlatschen schiebt sein Fahrrad mit Kindersitz geduldig durch die Menge. Samstag ist Markttag in Boulder. Freundinnen bilden eine kleine Traube und tauschen den neuesten Tratsch aus. Ein kleines Mädchen knuddelt einen großen Schäferhund. Am Gemüsestand von Bauer Jeremy stehen sie Schlange. Er hat 13 verschiedene Tomatensorten im Angebot. Grüne, rote und dunkelrote Tomaten. Ökologischer Landbau, selbstverständlich. Zwei Stände weiter bietet Imker Tim seinen Bio-Landhonig an.
Yeah, a little honey to help you with your day.
Mit spezieller Gewürznote mit Kardamom und Ginseng.
They're very stimulative, energetic.
Anregend und energetisch soll der sein. Genau richtig für die Entdeckungstour durch Boulder.
Of course we have gorgeous mountains here that are unique. So getting and walking anywhere on them will make you very, very happy.
Tim lebt schon seit 40 Jahren in Boulder. Die Menschen lieben gesundes Essen, sagt er, und die Natur drumherum. Das umwerfende Panorama hat der Imker jeden Tag frei Haus. Die schroffen Sandsteinplatten der Flatirons, die an Boulders Westseite emporragen, dahinter die schneebedeckten Gipfel der Rocky Mountains. Mitten durch die 100.000 Einwohnerstadt zieht sich der Boulder Creek. Im Sommer sammeln sich am Ufer des Flusses die Sonnenhungrigen. Die Eiligen rauschen auf dem asphaltierten Uferweg vorbei. Entlang des Flusses, quer durch Boulder, zieht sich eine Art Fahrradautobahn von Ost nach West bis in die Nachbarstadt Denver. Doch für den richtigen Geschwindigkeitskick bevorzugt der 19-jährige Perry dann doch die Natur. Der Student zieht sich einen Helm über seinen wilden Lockenkopf und stürzt sich mit dem Rad Boulders Berge hinunter.
Ich habe mit Straßenradfahren angefangen, als ich 9 war. Doch das wurde schnell langweilig. Ich wohnte damals neben einem Downhill-Park mit Abfahrtspisten für Bikes. Mit 13 habe ich es ausprobiert. Es hat sau viel Spaß gemacht. Das war, bevor ich nach Boulder gekommen bin. Hier ist das noch einmal eine ganze Nummer größer als in New Jersey, wo ich herkomme. Du triffst so viele Leute, die das auch machen.
Perry studiert im zweiten Semester Kommunikation und Marketing. Die University of Colorado ist der Jungbrunnen der Stadt, wirtschaftlicher Motor und Trendlabor zugleich. Der Campusrasen ist makellos, wie mit einer Nagelschere bearbeitet. Ein idyllischer Bach schlängelt sich über das Areal. Das Motto scheint zu lauten, das Auge studiert mit. Die Gebäude sind einheitlich aus rosafarbenem Sandstein gebaut. Boulder ist auch Sehnsuchtsort für Wissenschaftler. Neben der Weltraum-, Erd- und Klimaforschung wächst vor allem die Softwarebranche. Immer mehr Hightech-Startups zieht es an den Fuß der Rocky Mountains, weil sie hier den schlauen und kreativen Nachwuchs finden, der auch bereit ist zu bleiben. Die Pearl Street ist Boulders Vorzeigestraße. Eine richtige, intakte Fußgängerzone, so wie es sie in den USA kaum gibt. Mit Cafés, wo hippe End-20er Milchkaffee schlürfen, mit Galerien, Boutiquen, mit riesigen Fahrradgeschäften und Outdoor-Läden, die Boulders Wander- und Kletterbegeisterte ausstatten. Dort, wo Hobbymusiker heute auf ein paar Dollar hoffen, standen Mitte des 19. Jahrhunderts 60 Holzhütten. Mit der Goldgräberstimmung kamen Siedler in die Region und gründeten Boulder als Handels- und Umschlagplatz für die vielen Minenarbeiter, die in den Rocky Mountains nach dem begehrten Edelmetall suchten. Jahrzehnte später kamen die ersten Urlauber, erklärt Jeff Medanek. Zuerst kamen Texaner, die aus der Hitze ins kühlere Colorado flohen. Die damals neu gebaute Eisenbahnstrecke machte es möglich. An den flachen Ausläufern der Flatirons, den wie Bügeleisen aufgestellten Felsen, bauten sie eine ganze Ferienanlage, um die sich Jeff kümmert. Der kräftige Mann in hellem Arbeitsshirt und blauer Jeans steuert auf eine übergroße, freistehende Holzhütte in der Mitte des Parks zu. Das Gebäude ist mit cremefarben lackierten Holzbrettern verkleidet. Mit dem steilen Dach und der Giebel sieht es so aus wie eine Holzkirche in einem alten Westernfilm.
They call it a tabernacle, but it's not a place of worship. Like a church?
Yeah, it does. The steep roof and the gabled design of the roof, it does sort of lend itself that way.
Nein, kein Ort des Gebets. Das ist das Auditorium. Aber warte nur, bis wir drin sind, frohlockt Jeff. Dann verstehst du, warum wir es als Scheune auf Steroiden bezeichnen. Jeff taucht aus der grellen Mittagssonne ins gedämpfte, goldwarme Licht dieses hölzernen Veranstaltungstempels. Ein riesiger Zuschauersaal mit großzügiger Bühne aus Holz. Einzelne Sonnenstrahlen schieben sich durch die Ritzen und Spalten zwischen den Holzbrettern. In den schmalen Lichtstreifen tanzt der vom Boden aufgewirbelte Staub.
It's approximately 15,000 square feet. The span from post to post is 80 feet.
1.350 Zuschauer finden hier Platz. Früher quetschten sich bis zu 5.000 Menschen in diese Kulturscheune, erinnert sich Kate. Als Kind wanderte sie in den 50er Jahren oft mit ihren Geschwistern aus der Stadt hierher, auf den Hügel, um John Wayne und Disney-Filme zu sehen.
I came to the movies here and you know it was completely full and people smoked.
Kate erinnert sich an die heiße, stickige Luft. Es wurde geraucht. Um den Brandschutz kümmerte man sich wenig.
Just like the movies.
Und sie hat die harten Holzbretter nicht vergessen, auf denen die Zuschauer damals hockten. Im inzwischen rundum erneuerten Auditorium sitzen die Besucher heute komfortabler. Filme, vor allem historische, zeigen sie noch immer. Auf dem Sommerprogramm stehen außerdem Lesungen, Pop- und Klassikkonzerte. Kultur trifft Natur. Die nahen Berge, die Wanderwege, die gleich am letzten Wohnhaus beginnen, die junge, linksalternative Studentenszene, die freundliche, entspannte Atmosphäre, das alles kommt in dieser Stadt in Colorado zusammen und scheint die Menschen glücklich zu machen. Doch wer selbst in Boulders urbaner Idylle keine Ruhe mehr findet, ist bei Melanie Klein richtig. Sie führt durch ein altes, herrschaftliches Eckhaus. In den oberen Etagen befinden sich die tanzsaalgroßen Meditationsräume. Durch die übergroßen Fenster zur Straße strahlt die Nachmittagssonne. Schuhe ausziehen, bittet Melanie. Sie ist die Direktorin des Shambhala City Centers, einer von unzähligen Tempeln in der Stadt. Der Buddhismus boomt in Boulder.
So it really was something like a Mekka.
Boulder war damals wirklich so etwas wie das Mekka für buddhistische Lehre aus Tibet. Und ich glaube, viele Bürger, die heute 60, 70 Jahre alt sind, fühlen sich noch immer mit dem tibetischen Buddhismus verbunden. Sei es nun durch das Shambhala Center oder durch eine andere Einrichtung im Ort.
Auch in Boulder treiben sich eine Menge dieser Trendbuddhisten herum, spottet Melanie. Es gehe doch um mehr als nur darum, den Blutdruck und den Stress zu senken. Allerdings geht es für viele zunächst genau darum. Boulder ist Sehnsuchtsort, Freiraum und lebenswertes Exil für stressgeplagte Aussteiger. Selbst Shambhala Center-Direktorin Melanie ist so vor vielen Jahren nach Colorado gekommen. Ihren lukrativen Job beim Luft- und Raumfahrtunternehmen Boeing in Los Angeles hatte sie an den Nagel gehängt.
But I just couldn't go back. I couldn't face the traffic.
Ich konnte den ganzen Verkehr dort nicht mehr ertragen. Diese Aggression. Ich wollte dieses hohe Tempo nicht mehr. Diese Geschäftigkeit. Hier dagegen ist es einfach so angenehm, herumzulaufen oder mit dem Auto durch die Stadt zu fahren. Es ist hier kleiner und sehr viel gesünder. Also habe ich mich einfach entschieden zu bleiben. Und dann wurde diese Stelle ausgeschrieben und ich dachte, das ist es.
And I thought, oh, that's it.
Wie Melanie erging es vielen in Boulder. Sie sind gekommen, geblieben und bilden eine gut situierte Mittelschicht, die sich eingerichtet und Boulder zu einem lebenswerten, liberalen Ausnahmestädtchen gemacht hat.
Boulder, wo angeblich die glücklichsten Menschen der USA leben. Mark Hoffmann war dort. Das kleine Dorf Brodowin liegt 70 Kilometer nördlich von Berlin im Biosphärenreservat Schorfheide-Korin. Hier befindet sich der größte Demeter-Betrieb Deutschlands, das Ökodorf Brodowin. Der frühere LPG-Betrieb ist ein wichtiger Arbeitgeber und prägt das Bild des kleinen Dörfchens. Dieses ist inzwischen ein beliebtes Ausflugsziel geworden. Die rund 70.000 Besucher pro Jahr kommen längst nicht mehr nur aus Berlin. Brodowin ist einer dieser Sehnsuchtsorte, aus denen man angeblich gar nicht mehr weg möchte. Severin Näwe hat das kleine Dorf besucht.
Vormittags 11 Uhr in einem Kuhstall in Brandenburg. Die Lüftung dröhnt, die Luft ist zum Schneiden. Keine Kuh ist angekettet. Alle Tiere können sich bewegen und strecken teilweise neugierig ihre Köpfe über den Futterbalken.
Ich gehe jeden Tag in den Kuhstall, schaue, wie es den Tieren geht und zum Ziegen.
Ludolf von Malzahn ist einer der beiden Geschäftsführer von Gut Brodowin. Der frühere LPG-Betrieb ist heute der größte Demeter-Betrieb Deutschlands. Demeter ist die griechische Göttin der Fruchtbarkeit. Und die in Brodowin betriebene Landwirtschaft basiert auf Rudolf Steiners anthroposophischen Ideen. Dazu gehört natürlich auch ein bisschen Homöopathie. Bei Demeter wird mit sogenannten Präparaten gedüngt, unter anderem dem Hornmistpräparat, das mit Hilfe abgetrennter Hörner der geschlachteten Kühe hergestellt wird, wie die Gutsmitarbeiterin Susanne Poinke erklärt.
Diese Hörner werden im Herbst mit Kuhmist befüllt und werden dann im Boden vergraben. Für ein halbes Jahr wird die kosmische Wirkung, die auf den Boden übers Winterhalbjahr wirkt, eingelagert von dem Mist, von dem Hornmistpräparat. Und wenn man das jetzt verwenden will, dann wird es in Wasser verrührt. Und dafür sind da oben diese Fässer.
Sven, Steffi und Emil sind aus Schöning nach Brandenburg gekommen. Auf dem Weg Richtung Ostsee haben sie in Brodowin Halt gemacht.
Es ist schon faszinierend zu sehen, wenn man sieht, was man aus einem Hof alles machen kann, was man rausholen kann. Man muss halt gucken, dass man wirtschaftlich arbeitet, man muss gucken, dass man seine Leute bezahlt kriegt, dass es aber halt auch immer noch den Bio-Richtlinien halt entspricht.
125 Mitarbeiter arbeiten auf Gut Brodowin. In der Molkerei, im Kuhstall, in der Warenauslieferung oder der Küche des Hofladens. Auch der Chef, Ludolf von Malzahn, packt gerne selbst mit an.
Ich bin gelernter Landwirt und bin einfach Praktiker. Und ins Büro bin ich sozusagen durch die Vielseitigkeit des Betriebes getrieben worden. Aber ich finde es auch wichtig, abzuwaschen oder zu pflügen. Oder draußen wird gedroschen. Bei dieser Hitze ist das einfach auch wichtig, dass man da die Leute besucht auf dem Acker und schaut, wie es geht und welche Nöte da herrschen.
Man merkt, in Brodowin sind Überzeugungstäter am Werk. Sei es auf dem großen Gutshof oder im richtigen Dorf, das es neben dem berühmten Hofgut ja auch gibt, gleich nebenan. Mit Kopfsteinpflaster, Backsteinkirche und Storchennest Die Idylle ist bilderbuchreif in dem kleinen Örtchen. Dort hat sich gleich nach der Wende der Ökodorfverein Brodowin gegründet. Der Verein mit rund 60 Mitgliedern hat den ökologischen Weg des Dorfes nach der Wende mitgestaltet und mitgetragen. Es ist natürlich auffällig, dass sich ein ganzes Dorf der Thematik ökologischer Landbau verschreibt. Susanne Winter ist die Vorsitzende des Vereins und sieht im heutigen Engagement durchaus den historischen Bezug.
Das ist die Dorfgeschichte letztendlich, die sich vor der Wende ja schon ergeben hat, dass es hier die Brodowiner Gespräche gab und die Kirche, der Pfarrer, wie auch Reimer Gilsenbach als Schriftsteller und noch viele andere sehr mit der Landschaft hier verbundene Menschen sich überlegt haben, wie geht es eigentlich weiter, wenn die Wende kommt. Und die Befürchtung, dass dieses Dorf keine gute Zukunft hat, hat einfach ganz viele Ideen freigesetzt. Und ein Gedanke davon war eben dieser ökologische Weg.
Der Ökodorfverein organisiert Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, Führungen zu Libellen, Vögeln, Schmetterlingen und Pflanzen oder der Fischer erzählt, was er über das Jahr so gemacht hat. Aber der Ökodorfverein bietet Programm für Land und Leute. Und wo Leute sind, gibt es eben auch Konflikte. Mit dem Verhältnis von rund 430 Einwohnern zu 70.000 Gästen im Jahr sind nicht alle glücklich. Nicht zuletzt, weil es dem ein oder anderen Gast irgendwann nicht mehr reichte, gelegentlich in seiner Pension aufzuwachen und sich über die Gastfreundschaft der Brodowiner zu freuen.
Die Anziehungskraft hat natürlich auch andere Effekte, dass also die Grundstückspreise zum Beispiel wirklich explodieren. Das heißt also, Dorfbewohner können sich das nicht mehr leisten. Und das kann natürlich dazu führen, dass eine Dorfgemeinschaft sehr schnell sich umbaut. Und da, glaube ich, haben wir aber auch wiederum ein gemeinsames Gefühl für, dass also so Wochenendler, also der typische Zweitwohnungsbesitzer, der gut situierte Berliner oder sonst woher, der gerne dann in dieser schönen Umgebung wohnen möchte, das höhlt eine Dorfgemeinschaft ganz schnell aus.
Damit die Menschen nah beieinander bleiben, hat Gisa Rute im Jahr 2000 den Mensch-Brodowin-Verein gegründet. Die ältere Dame hat als Kind einige Jahre in Brodowin gelebt, auf der Flucht vor den Bomben über Berlin. Ihr Vater war der Dorfarzt. Nun ist sie vor einigen Jahren zurückgekehrt und hat das Konfliktpotenzial gleich selbst gespürt.
Denn es ist nicht so einfach in so einem Dorf, was ziemlich viel Zuzug hat. Und die Alteingesessenen, die fühlten sich so ein bisschen überrannt. Und es gab Spannungen, die gibt es auch jetzt, das ist aber ganz natürlich. Und dann der Ökodorfverein, der natürlich auch bestimmte Sachen hier regeln wollte. Also zum Beispiel, dass die Straße gesperrt wird, wenn die Frösche wandern. Wo die Alteingesessenen sagen, wir haben immer Frösche gehabt, wir brauchen doch hier jetzt keine Ökos.
Damit stand ihre Mission.
Dann dachte ich, wir müssen hier was für die Menschen machen. Also Mensch-Brodowin-Verein. Und mir liegt daran, zwischen den alteingesessenen und neu zugezogenen Harmonie zu stellen. Also es ist ein langer Prozess, es ist ein Generationenprozess.
Der Mensch-Brodowin-Verein hat eine Kinder- und Jugendwerkstatt, in der gebastelt wird und wo gemeinsame Nachmittage Gemeinschaft schaffen. Es gibt auch ein Erzählcafé für alte Menschen, die alle 4 Wochen kommen und von früher erzählen oder was sie eben heute so bewegt. Man spürt dieses gemeinschaftssinnstiftende, außerordentliche Engagement überall in Brodowin. Sei es auf dem Gutshof oder im Dorf, bei allen Konflikten. Jeder im Dorf wisse, dieses schöne Fleckchen Erde zu schätzen.
Ich würde sagen, wer nach Brodowin kommt, der findet auch ein absolut stilles Plätzchen und eben um sich herum eine sowas von traumhafte Natur. Seen, in denen man baden kann, riesige Wälder, dass hier so eine breite Spanne von Sehnsüchten abgedeckt wird.
Severin Näwe war im Ökodorf Brodowin zu Besuch. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. weit weg von jeglicher Zivilisation. Ohne Termine, ohne Stau und ohne Lärm. Wer wünscht sich nicht manchmal, einfach auszusteigen und alles hinter sich zu lassen? Auf der Kanareninsel La Palma haben sich ein paar Dutzend Aussteiger diesen Traum verwirklicht. Sie leben in Naturhöhlen. Weit weg von der Zivilisation, aber immerhin mit Handy und Heizöfchen. Oliver Neuroth hat die Hippies in ihren Höhlen besucht.
Wer die Hippies auf der Kanareninsel La Palma besuchen will, muss gut zu Fuß sein. Denn sie wohnen so abgelegen, wie es nur geht, in Barrancos. Das sind langgezogene Schluchten, durch die ein Fluss fließt. Hierher führen nur kleine Trampelpfade. Und die erreicht man wiederum erst nach fast zweistündiger Autofahrt von der Inselhauptstadt Santa Cruz aus, über winzige Sträßchen, die gar nicht enden wollen. In den Barrancos gibt es keine Hippie-Dörfer. Die Aussteiger leben hier für sich zurückgezogen in Höhlen an den Rändern der Schluchten. Gabriela zum Beispiel. Sie wurde vor 4 Jahren auf diesen Ort aufmerksam. Eine Handvoll kleiner Naturhöhlen stand zum Verkauf. Höhlen, die Jahrtausende alt sind, vom Wasser in den Fels gespült wurden. Jeweils ungefähr so groß wie ein Zimmer einer Wohnung. Gabriela war damals 40. Sie schlug sofort zu.
Also ich muss dir sagen, ich habe die ersten 3 Monate, nachdem ich hier angekommen bin, hier gesessen und habe fast dauerhaft geweint, vor mich derart gesegnet fühlen, in einem solchen Ort leben zu dürfen. Also gerade nachdem du so eine lange Odyssee hinter dir hast, ne? Für mich ist es das größte Geschenk überhaupt, diesen Ort zu haben.
Mit Odyssee meint Gabriela ihr bisheriges Leben. Sie kam mit 20 auf die Insel, wurde bald Mutter, zog 2 Kinder alleine groß. Gabriela wohnte in Los Llanos, der zweitgrößten Stadt von La Palma, hatte teils mehrere Jobs gleichzeitig. Doch dieses Leben mit Stress, Zeitdruck und Lärm machte sie nicht glücklich. Sie wollte etwas Neues ausprobieren, hatte Lust, das Experiment Höhle zu starten.
Also ich glaube, es gibt einfach grundsätzlich noch viel, viel mehr Menschen, die eigentlich in dem, sag ich mal, bestehenden System gar nicht leben können und eigentlich auch dauernd krank sind, denen nur noch nicht eingefallen ist, dass sie sich eigentlich nur entscheiden brauchen, anders zu leben. Die Welt ist groß. Es gibt überall Orte, glaube ich, wo man noch, wenn man seine Ansprüche und seine Sicherheiten loslassen kann, nach seiner eigenen Wahrheit leben kann. Und ich glaube, deswegen sind wir hier.
Seit ein paar Monaten gibt es ein Wir in Gabrielas Höhlen. Sie hat Christian kennengelernt. Er kommt ebenfalls aus Deutschland und hatte auch genug vom Leben nach Plan. Nun wohnen sie gemeinsam in ihrem Barranco auf La Palma.
Wenn man etwas im Einklang mit der Natur ist, hat man hier sehr viele Freiheiten, dass man für sich realisieren kann, was man möchte, was in Deutschland nicht mehr möglich ist. Wenn einem sogar die Farbe des Hauses vorgeschrieben wird, das man baut, weil andere Farben nicht in dieses Wohngebiet passen.
Christian ist groß und schlank, hat eine Glatze und trägt eine graue Wollmütze. Gabriela eine Fleecejacke. Sie hat lange, lockige, blonde Haare und wirkt wie eine Frau, die mitten im Leben steht. Gabriela lacht gerne. Ein bisschen Hippie stecke noch in ihr drin, sagt sie. Auch wenn man sie optisch nicht für einen Klischee-Hippie halten würde. Die beiden sitzen an diesem Spätnachmittag in einer ihrer Höhlen, die sie zu einer Art Küche mit Wohnzimmer gemacht haben. An der Wand stehen kleine Regale mit Küchenutensilien und ein paar Bio-Lebensmitteln. Daneben 2 Kochplatten mit Töpfen und Pfannen. Strom bekommen sie über Sonnenkollektoren. Es wirkt so, als fehle es den beiden an nichts. Sie haben sogar ein Smartphone.
Ne, ist leider nicht ganz wegzudenken, da wir eben schon auch noch mit Menschen arbeiten. Was wir aber schon haben, es gibt einen Punkt, an dem das Telefon ist. Und da geht man dann ab und zu vorbei und schaut, ob es irgendwas Wichtiges gibt, auf das man reagieren muss.
Neben ihren Wohnhöhlen haben Gabriela und Christian auch eine Arbeitshöhle. Es ist eine Art Behandlungsraum. Die beiden arbeiten als Naturheiler. Sie empfangen Patienten in ihrem Barranco und machen zum Beispiel stille Retreats, eine Art Meditations- oder Schweigeseminar. Leben können die beiden davon nicht, das geben sie zu. Ein größeres Erbe gebe ihnen finanziellen Spielraum, sagt Gabriela. Die Behandlungshöhle ist die einzige mit Tür und Fenster, sie ist also wetterdicht. Die anderen Höhlen sind offen.
Wenn es mal so einen richtig heftigen Winter gibt wie diesem hier und die Höhle, in die wir eigentlich einziehen wollten, über den Winter mit Öfchen und mit Tür zu und so, komplett unter Wasser steht. Doch, dann denke ich auch manchmal an die Bequemlichkeiten eines Hauses. Aber es vergeht auch ganz schnell wieder.
Es geht ein paar Barrancos weiter, diesmal mit dem Auto. Ein etwas breiterer Feldweg führt in diese Schlucht nahe Las Tricias. Im Vergleich zum einsamen Flussbett von Gabriela und Christian ist sie geradezu dicht bevölkert. Alle paar Meter sind VW-Busse am Weg abgestellt. Links und rechts in der Landschaft stehen kleine Hütten und Zelte. Am Ende des Sträßchens winkt schon Paco, ein großer, schlanker Mann mit grauen Haaren und grauem Bart. Er trägt einen verwaschenen, rosafarbenen Pulli. An seinen Händen sieht man, dass er anpacken kann. Und das merkt man auch gleich an seinem kraftvollen Handschlag. Paco kommt aus Katalonien, lebt aber seit gut 30 Jahren als Hippie auf La Palma.
Ich war Reisender, viel in Spanien und Europa unterwegs, auch in Asien und Afrika. Aber am Ende wehte mich der Wind auf die Kanaren. Und hier bin ich.
Paco hat ein größeres Stück Land im Barranco gekauft und sich, wie Gabriela und Christian, dazu entschlossen, in Höhlen zu wohnen. Doch der Unterschied zu den Aussteigern aus Deutschland: Pacos Höhlen sind nicht von der Natur in die Felsen gespült worden. Er hat sie selbst gebaut, in die Wände der Schlucht geschlagen. Das durfte er, weil ihm das Grundstück gehört.
Ich habe das Gestein aus dem Felsen geholt, Stück für Stück. Und aus dem Material habe ich dann Mauern für meine Gärten gebaut. Die Hänge sind hier schließlich sehr steil. Ich habe zig Kubikmeter Gestein aus dem Fels geholt.
Das ist die Küche, sagt Paco. Er zeigt auf einen Herd, eine Spüle, einen Schrank. Alles perfekt eingepasst in die Höhle. Auf einem Tisch steht ein Laptop. Aus den Lautsprechern kommt klassische Musik.
Wir sind schließlich im Jahr 2018. Glücklicherweise hat es die Technik auch bis hierher geschafft. Das Internet zum Beispiel. So bin ich immer gut informiert. Ich kann mit dem Computer Musik hören und er hilft mir bei der Arbeit.
Paco arbeitet als Landwirt. Er baut Papayas an, hat ein paar Ziegen, stellt Käse her und verkauft alles auf Märkten in der Umgebung. 100% Bio, wie er stets betont. Dazu betreibt Paco noch ein anderes Geschäft. Er vermietet zwei seiner Höhlen an Urlauber. Sie sind zu einer Art Gäste-Apartments umgebaut. In ihnen stehen bequeme Betten, kleine Regale und in einer der Höhlen auch eine Gitarre. Für das Hippie-Ambiente, sagt Paco. Er bewirbt die Gasthöhlen im Internet.
Principalmente no llega la gente.
Aber hauptsächlich läuft es über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn Leute hier waren, sagen sie anderen vielleicht, wenn du mal auf La Palma bist, im Nordwesten bei Las Tricias, schau dir doch mal die Höhlen von Paco an. Hierher kommen fast nur Besucher auf Empfehlung von Freunden oder Bekannten.
Immer wieder betont Paco, wie wichtig es ihm ist, im Einklang mit der Natur zu leben, die Gesetze der Natur zu beachten. Genau das und nicht mehr brauche er, um glücklich zu sein. Wegziehen aus seinem Barranco in eine Stadt, die vielleicht ein bequemeres Leben bietet? Keine Option, sagt er.
Das ist meine Welt, mein Leben, meine Berufung. Ich sehe es nicht als Pflicht an, hier zu sein. Ich liebe die Natur, habe diese Form des Lebens selbst ausgesucht. Solange ich Energie habe, werde ich hier bleiben.
Oliver Neuroth über Hippies in Höhlen auf La Palma. Und damit sind wir schon am Ende unseres Magazins Zwischen Hamburg und Haiti. Im Team waren heute Alexander Gerhardt und Florian Teichmann. Ich bin Claudia Sarre und wünsche Ihnen noch einen entspannten Sonntag.